Hallo, hier sind
Katharina
und Jessica und wir wollen heute, nachdem wir uns in den letzten Folgen schon über die Legende vom Mutterinstinkt und unsere Neigung zum Mom-Blaming und den ewigen Vergleichen unterhalten haben, gucken, wie die ersten Jahre in der Familienbubble sind. Das fängt ja nämlich schon in der Schwangerschaft an, dass wir uns verändern, dass wir unsere Wahrnehmung verändern und viel öfter nach außen gucken und rechts und links gucken. Und das geht in den ersten verwirrenden Wochen und Monaten mit Baby weiter und findet oft seinen Unsicherheitshöhepunkt bei der Frage, wann wollen wir eigentlich unser Kind außerhalb der Familie betreuen lassen und vor allem wie? Das Wunderbare bei diesem Thema, auch hier gibt es so viele Meinungen wie Sterne am Himmel. Denn wir beide, Katharina, du und ich, haben das ja zum Beispiel auch vollkommen unterschiedlich gelöst, oder?
Ja, ich denke schon. Also, ich bin nämlich eine Mama oder wir sind Eltern. Wir haben unsere Kinder mit ein Jahr in die Krippe gegeben, alle drei. Und das, obwohl Omas vor Ort sind und wir es nicht zwingend gebraucht hätten. Ich bin aber eine, ich gehe gern arbeiten und ich weiß, ich brauche Zeit und Raum für mich. Deswegen hat auch mein Mann einen Teil der Elternzeit übernommen, hat das auch gerne gemacht. Aber nach einem Jahr haben wir dann entschieden, nee, also Krippe ist für uns ein guter Ort, wo die Kinder behütet aufwachsen können. Wir haben das begleitet und uns auch immer wieder angeguckt und geguckt, wie geht's den Kindern dort, waren im Austausch mit den Erzieherinnen und haben für uns entschieden, nein, das ist ein guter Ort für die Kinder, das ist für uns eine gute Lösung und wir konnten arbeiten, die Kinder hatten eine gute Zeit in der Krippe und es war für uns als Familie eine optimale Lösung, denke ich.
Eine optimale Lösung haben mein Mann und ich auch gefunden in unseren Augen. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, dass wir es so ganz klassisch machen. Mein Mann ist arbeiten gegangen, hat keine Elternzeit genommen und ist einfach hat sein Leben weitergemacht. Und ich war zu Hause mit den Babys und dann mit den Kleinkindern. Uns war es wichtig, dass die Kinder die ersten 2,5 Jahre zu Hause sind, mit mir in so einer 1-zu-1-Betreuung, damit ich sie begleite bei den ersten wichtigen Schritten und Entwicklungsphasen. Und das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Klar war ich zwischendurch auch genervt und wollte mit Erwachsenen sprechen und nicht immer nur Kindermusik hören und Kleinkindgespräche führen. Aber ich glaube trotzdem, dass das eine ganz, ganz wertvolle Zeit war und auch für unsere Bindung ganz wichtig war und für die Festigung von den Kindern. Und mit 2,5 sind dann beide in der Krippe eingewöhnt worden. Und dann haben sie da in ihrer Gruppe Fuß gefasst und sind dann geschlossen im nächsten Jahr dann mit gut 3 Jahren in die Kindergartengruppe gewechselt. Und das war eigentlich auch eine gute Sache. Die waren da auch glücklich mit. Wir waren mit dem Kindergarten glücklich. Und ich bin bis heute dankbar, dass ich diese ersten 2,5 Jahre mit beiden hatte und das in Ruhe leben konnte. Wir wissen natürlich, dass das jede Familie für sich entscheiden muss und da jede Familie ihren richtigen Weg finden muss. Uns ist auch klar, dass das überhaupt nicht einfach ist und dass es da natürlich keine goldene Regel gibt. Man sieht's ja, ihr habt's ganz anders gemacht als wir und unsere Kinder sind glücklich, mehr oder weniger. Wir sind glücklich als Familie und sind zufrieden damit und obwohl das komplett konträre Modelle sind, ne?
Ja.
Man muss sich halt immer überlegen, was will ich? Ja, wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Was ist uns wichtig? Und im besten Falle macht man das abseits vom einfachen Kopieren des Bekannten, vom Mitschwimmen, das macht man halt so. Natürlich spielen da ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Wir möchten aber trotzdem alle dazu ermutigen, gerade bei dieser Sache, aber auch sonst, sich bewusst zu überlegen, was will ich, wo will ich hin, was wollen wir für unser Kind, was wollen wir für uns, was ist mir wichtig, ja, damit dann eine gute eigene Entscheidung getroffen werden kann. Eine Frau, die sich nach vielen Jahren Erfahrung in Krippen und Kindergärten und eine Ausbildung zur Familienberaterin passenderweise als Botschafterin unserer Kleinsten bezeichnet, ist Sabrina Dietz. Und mit der sprechen wir heute zu unserem Thema. Wir wollen nämlich wissen, was hat sie für Erfahrungen gemacht und wie ist ihre Sicht auf die Dinge? Hallo Sabrina.
Hi.
Ich habe ja jetzt schon kurz erzählt, wie dein Werdegang war. Beschreib uns doch mal in deinen eigenen Worten, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst und was so dein Hauptanliegen bei deiner Arbeit ist.
Ja, wie bin ich denn gekommen, wo ich jetzt stehe? Also ich habe vor 20 Jahren meine Ausbildung ganz klassisch zur Erzieherin gemacht und habe dann auch in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Also Ausbildung habe ich im Ü3-Bereich gemacht, dann war ich im Hort ein paar Jahre, bin dann selber Mama geworden. Ich habe selber zwei Kinder und bin dann durch die Geburt meiner Kinder zur Arbeit in der Krippe gekommen und habe das jetzt auch die letzten 12 Jahre gemacht, wirklich mit großer Leidenschaft. Und ja, dann kam zwischendurch Corona und während Corona habe ich festgestellt, dass ich irgendwie nicht mehr so ganz glücklich bin in dem Bereich, was ich so tue und dass die Arbeit mit den Eltern einfach ganz oft auf der Strecke bleibt. Und mir ist aber die Arbeit mit den Eltern einfach total wichtig und ich stelle auch immer wieder fest, wenn wir die Eltern nicht im Boot haben, dass es mit den Kindern schwieriger ist. Ja, also es ist ja oft so, dass wir immer sagen, ja, die Kinder sind so schwierig und wir haben Probleme mit den Kindern. Kinder sind ja aber häufig nur die Symptomträger und die Ursache liegt wo ganz anders und dafür brauchen wir einfach auch die Eltern. Und während Corona, als die Eltern die Einrichtung so gut wie gar nicht besuchen durften, habe ich schon festgestellt, dass mir das auch fehlt, diese Arbeit mit den Eltern. Genau, und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, ja, mich da in dem Bereich noch fort- und weiterzubilden. Habe meine Ausbildung zum Kinder-, Jugend- und Familiencoach noch gemacht und noch einiges andere. Und so bin ich jetzt da, wo ich gerade stehe.
Du begleitest ja auch Frauen in ihren Schwangerschaften. Welche Fragen haben deine Klientinnen da vor allem?
Meistens ist es ja so, wenn man so das erste Mal schwanger ist, dann kommen mir immer so viele Sorgen und Ängste auf. Wie schaffe ich das alles und kriege ich das alles hin und wie wird das alles sein? Großes Thema ist immer der Babyschlaf oder ja, kriege ich das alles geregelt mit Haushalt? Und dann kommt natürlich die riesengroße Frage. Ich glaube, das ist mittlerweile schon mit dem positiven Schwangerschaftstest, keine Ahnung, dritte, vierte Schwangerschaftswoche. Oh mein Gott, wie wird das werden, wenn mein Kind ein Jahr alt ist und ich muss wieder arbeiten? Oder wie lange kann ich Elternzeit nehmen? Brauche ich nur ein Jahr oder muss ich nach einem Jahr wieder arbeiten? Oder kann ich mir vielleicht auch 2 oder 3 Jahre Auszeit nehmen? Das ist auch immer so ein Riesenthema.
Jetzt ist es ja so, dass so ein defizitäres Gefühl oft schon in der Schwangerschaft einsetzt. Da werden Bäuche verglichen, da fragt man sich, welches Baby bewegt sich zuerst, wer ist fit, wer muss immer brechen. Woran könnte das deiner Meinung nach liegen?
Ich glaube, dass wir grundsätzlich in einer sehr defizitären Gesellschaft leben. Ja, und jeder immer darauf achtet, was hat der andere, was kann der andere, was kann der vielleicht besser als ich. Ja, also ich denke einfach, dass das auch heute im Zeitalter des Social Media da eine ganz große Rolle dabei spielt. Ne? Also wir sehen halt im Internet die super tolle, super Schwangere, die, keine Ahnung, während der Schwangerschaft, ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, vielleicht nur 3 Kilo zunimmt, ja, und ja, Sport macht und immer top gestylt ist. Einen leichten Minderwertigkeitskomplex haben wir ja, glaube ich, alle, sonst würden wir uns ja auch nicht weiterentwickeln. Das fängt ja, also das ist ja auch bei unseren Kindern so. Und man möchte natürlich dann immer irgendwie genau so sein. Ja, und ich glaube schon, dass das ein großes Problem aber auch ist. Weil wir einfach wie gefangen sind in so einem Hamsterrad, ja. Und wenn ich da nicht so gut bin, wie vielleicht die jetzt da im Internet zu sehen ist und alles super toll ist und dann bin ich vielleicht eine schlechte Mutter und also ich bin dann schon eine schlechte Schwangere und dann entbinde ich vielleicht nicht gut und dann bin ich im falschen Krankenhaus und also ja, da hängt eins am anderen.
Ja, tatsächlich. Und wenn es dann soweit ist, dass das Baby kommt in den ersten Wochen mit dem Baby, das ist ja auch eine Zeit der totalen Umstellung. Da sind ja dann erst recht, hat man Ängste und Zweifel und Unsicherheiten. Wie begleitest du da die Familien?
Ja, da ist natürlich so, dass ich schon während der Schwangerschaft oder in den Kursen, die die Schwangeren besuchen, natürlich auch ein Augenmerk drauf lege. Also bei mir in den Kursen geht es auch eher hauptsächlich um diese erste Zeit nach dem Baby, weil eben auch das Wochenbett ja auch immer ein großes Thema ist. Auch da sehen wir ja häufig, da wird mit dem 3 Wochen alten Baby, muss man dann schon diesen Kurs besuchen und dann kommen die Verwandten und dann bekommt man gesagt, ja, sperr dich doch nicht zu Hause ein. Ich glaube, dass es so ein großes Wirrwarr ist. Mhm. Ja, und ich da schon auch so versuchen möchte, die Mamas so hinzuführen, dass sie so bei sich bleiben und gucken, okay, was tut mir gut, was tut meiner Familie gut, was tut mein Baby gut und versuchen auszublenden, was der Rest drumherum so alles kundtut. Also es sind ja immer alles nette und gut gemeinte Ratschläge, die von außen kommen. Mhm. Aber wir wissen ja alle, Ratschläge sind irgendwie auch Schläge. Und wird immer ein riesengroßer Druck aufgebaut, der da auch häufig eben auf den Mamas lastet.
Jetzt sind ja ganz wichtige Schlagwörter stillen, Familienbett, tragen, die Bedürfnisorientierung ist eine ganz große Sache, die über den jungen Familien hängt und die spielt ja gerade in den ersten Wochen, Stichwort Bonding, eine wesentliche Rolle. Wie bewertest du das?
Ja, das ist halt auch oftmals sehr ungefiltert, was da immer nach außen dringt oder was man immer so hört. Auch wieder Stichwort Social Media, Instagram, TikTok. Und dass die Mamas so ein bisschen das Gefühl für sich auch verlieren, ja. Ja, Bonding, das ist ein großes Thema oder auch Elternbett. Trotzdem versuche ich auch schon immer mitzugeben, dass man immer bei sich bleiben soll. Und wenn jetzt eine Mama sagt, Mensch, ich kann es aber gerade nicht ertragen, dass das Baby 24/7 bei mir auf dem Bauch liegt oder auf der Brust, dass man das auch sagen darf und dass man auch mal sagen darf, so, jetzt ist mal der Papa dran zum Beispiel. Oder dass man auch sagen darf, um Gottes Willen stillen, das ist überhaupt nicht meins, möchte ich nicht, ich möchte lieber die Flasche geben, dass das auch in Ordnung ist.
In der Folge schaffen ja viele auch den Absprung gar nicht und lassen sich langfristig unter dem Siegel der Bedürfnisorientierung regelrecht von ihren Kindern tyrannisieren. Was glaubst du, warum ist das so?
Ja, es ist ja schon so, Bedürfnisorientierung heißt ja nicht, nur die Bedürfnisse des Kindes stehen an erster Stelle, sondern man muss ja alle Bedürfnisse betrachten. Ja? Mhm. Und natürlich sind die Bedürfnisse der Eltern genauso wichtig wie die der Kinder. Und auch das versuche ich, wenn Eltern zu mir in die Beratung kommen, einfach mitzugeben. Weil da die Eltern sehr, sehr fokussiert sind auf die Kinder und sich ganz oft vergessen. Ja, und wie du schon sagst, dann landet man irgendwann da, dass nur noch die Bedürfnisse des Kindes zählen oder vielleicht auch sogar des Partners. Und die Bedürfnisse der Mutter werden völlig hinten angestellt. Nur Mama sein heißt ja nicht so, ich lege den Mantel von früher, Frau und eigenständige Person lege ich ab und hänge an die Garderobe und schlüpfe in einen anderen Mantel, sondern man sollte ja auch den immer mal wieder tragen dürfen. Ja, also Frau zu sein, Partnerin sein, Paar sein und für sich sein und nicht nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Mama. Bedürfniserfüllerin und Wunscherfüllerin der anderen.
Genau, und weil man muss ja auch im nächsten Schritt dann wieder gucken, irgendwann ist man ja total leergesaugt, ne? Dann hat man ja auch nichts mehr zu geben.
Genau, und wenn wir nicht nach unseren eigenen Bedürfnissen gucken und irgendwann völlig ausgenockt sind oder ausgesaugt sind, ich meine, es gibt nicht umsonst auch Burnout unter Müttern, ja, dann können wir gar nicht mehr da sein für unsere Kinder und für unsere Familie. Ja, also ich meine, das ist schon so, nur wenn es mir selber gut geht und wenn ich mich auch um mich selber kümmere, dann kann ich mich auch gut um andere kümmern und dann geht es auch meinem Kind gut.
Ja. Ja. Wie kommen wir Eltern dahin, den richtigen Zeitpunkt zu finden, an dem wir sagen, ja, du bist uns wichtig, aber wir als Familie können nur gut funktionieren, wenn alle Bedürfnisse berücksichtigt werden. Da schwingt ja auch immer das Bild mit der liebevollen, aufopferungsvollen Mutter, die, sobald sie sich mal ihren eigenen Wünschen stellt und mal guckt, was will ich eigentlich, schnell als Rabenmutter abgestempelt wird. Neulich habe ich dazu einen Post gesehen, da hat eine Mutter, die offenbar auf dem Zahnfleisch gegangen ist, sowas geschrieben wie, ja, ich bin fix und fertig, aber meine Kinder, die gehen jetzt vor, ich habe mich für die entschieden und deshalb halte ich das jetzt so aus. Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, das hat natürlich auch so ein Stück weit mit unserer Geschichte zu tun. Nach dem Krieg waren Väter nicht da, müssten die Mütter quasi in diese Rolle reinschlüpfen, alles sein zu müssen, ja, also ich sage jetzt mal Stichwort Trümmerfrauen, die quasi ja das Land in Anführungsstrichen wieder aufgebaut hat, sich trotzdem um die Kinder gekümmert hat. Ne? Also das war ja immer, also es war irgendwie so die Supermam, kann man eigentlich, wenn man es glaube ich heute überträgt, kann man sagen, ey, das war voll die Supermutter. Ne? Mhm. So schlimm wie das war, aber. Ne? Mhm. Und dann kam natürlich das Wirtschaftswunder und die Männer waren wieder da. Die Männer haben den Job übernommen und haben das Geld nach Hause gebracht und die Frau war die liebenswürdige, aufopfernde Mutter, die zu Hause das Essen gekocht hat, sich um die Kinder gekümmert hat, dass die gut angezogen waren. Ne? Und ja, also so dieses perfekte Bild. Ne? Mhm. Natürlich war das ja auch, ich sag mal, in dieser Zeit wahrscheinlich auch für alle, wie soll ich sagen, ich glaube, die haben das dann auch gebraucht. Ja, nach einer so schwierigen Zeit, die wir ja vorher hatten. Ne? Und jetzt zieht sich dieses Bild aber natürlich, also wir haben natürlich unsere Großeltern, unsere Eltern, die sind da in so einer Generation oder in dieser Zeit aufgewachsen. Ne? Und es zieht sich natürlich schon auch so ein Stück weit erst durch. Und wir müssen jetzt was anderes schaffen oder was Neues schaffen. Und das ist halt auch nicht immer ganz einfach. Und jahrzehntelang waren die Bedürfnisse der Mütter völlig unwichtig. Und natürlich ist es dann so, wenn ich jetzt heute sehe, dass Mamas ein Kind kriegen und dann sagen, okay, ich will nach einem Jahr wieder arbeiten gehen, dass da ganz oft die Großeltern, und es ist eben diese Generation, die vielleicht in den 50ern groß geworden ist, ja, die dann sagen, ja, das kannst du doch nicht machen und eine Mutter gehört doch nach Hause zu ihrem Kind und war bei uns doch auch nicht anders. Und das ist natürlich schon auch ein Stück weit schwierig, sich da jetzt neu aufzustellen.
Ein wichtiger Umbruch in jeder Familie ist der Eintritt in die Betreuung außerhalb der Familie oder beziehungsweise schon die Entscheidung dahin. Jetzt ist es ja so, dass sich bei diesem Thema in meiner Wahrnehmung die deutsche Teilung noch ganz schön bemerkbar macht. Das merke ich in meinem Alltag ganz deutlich. Die Menschen, die in der DDR groß geworden sind, haben nämlich einen viel entspannteren Umgang mit der U3-Betreuung als die, die in der BRD sozialisiert wurden. Ich selbst bin im Westen groß geworden, auf einem Dorf, ohne Möglichkeit der U3-Betreuung. Sowas gab es überhaupt nicht. Da ist dann entweder die Mutter zu Hause gewesen oder es gab eine Oma oder eine Tante oder sonst wer, die die Betreuung übernommen hat, wenn beide Eltern berufstätig waren. Das war aber eine Ausnahme. Also meistens war wirklich die Mutter zu Hause. Die Regel war, die Kinder gehen frühestens mit 3 Jahren in den Kindergarten und das dann auch oft nur halbtags. Ich lebe jetzt mit meiner Familie in Leipzig und hier gelten Familien als Exoten, die es wie mir gemacht haben, dass die ihre Kinder nicht mit einem Jahr in der Krippe oder bei der Tagesmutter eingewöhnen. Du hast ja erzählt, dass du U3-Erzieherin im ländlichen Raum in Hessen warst. Wie reagiert da das Umfeld auf die Entscheidung, die Kinder schon mit 1 oder 2 Jahren in der Krippe unterzubringen?
Ja, das ist tatsächlich auch total unterschiedlich. Also vor 20 Jahren, als ich Ausbildung gemacht habe, da war das ja noch undenkbar. Ja, also um Gottes Willen, Kinder unter 3 gehören noch nicht in den Kindergarten. Und dann fing das ja so während der letzten 20 Jahre eigentlich so langsam erst an. Die 2-Jährigen, dann sind eben die 1-Jährigen dazugekommen. Und also ich habe auch die Erfahrung gemacht oder auch in meinem Umfeld, dass es schon so heißt, ja, also Kinder mit 1 gehören nicht in die Krippe oder nicht in den Kindergarten und das wäre ganz schädlich. Und da muss man aber auch dazu sagen, ich meine, ich komme ja jetzt ja auch aus dem Dorf und wir haben aber doch ein relativ großes Neubaugebiet, wo natürlich auch viele Familien kommen, die jetzt nicht hier vom Dorf kommen. Das heißt, die sind hier zugezogen, weil sie hier Arbeit gefunden haben, zum Beispiel, weil wir wohnen ja in der Nähe von Frankfurt am Main und die haben hier keine Familie. Ja, also da gibt es keine Oma, keinen Opa, keinen Onkel, keine Tante. Und damit sie arbeiten gehen können, um eben auch ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, bleibt ihnen ja oftmals nichts anderes übrig, als die Kinder in die Krippe zu geben. Und die werden schon auch häufig kritisch beäugt. Ja, und so Familien, dass sie dann zum Beispiel nachgesagt bekommen, ja, muss das sein, dass jetzt beide arbeiten gehen und dann muss man sich halt ein bisschen einschränken, wenn man ein Kind gekriegt hat. Und ja, da braucht man auch gar keine Kinder kriegen, wenn ich es mit einem Jahr schon abgebe. Also das ist schon hier noch so zum größten Teil eigentlich so die Meinung.
Was legst du denn Familien, die sich damit befassen? Wann beginnen wir mit der Betreuung? Wie können wir das anstellen? Was legst du denen ans Herz? Welche Fragen sollten sie sich stellen? Und welche Überlegungen sollten sie vielleicht auch im Vorfeld da anstellen, damit es eine gute Entscheidung wird, mit der dann auch alle gut leben können?
Also ich bin auch grundsätzlich immer dafür zu sagen, oder das gebe ich auch so an die Eltern weiter, zum einen muss es jeder für sich selber entscheiden, so dass es einem erstmal grundsätzlich selbst damit gut geht. Und dann halt natürlich zu überlegen, wie ist das, was habe ich für eine Bindung zu meinem Kind, schaffe ich das loszulassen, wenn ich merke, ich bin so unzufrieden mit dieser Entscheidung oder ich merke einfach, ich schaffe es nicht, mein Kind abzugeben, dann wirklich nochmal zu gucken, ist es jetzt zwingend notwendig, dass ich mein Kind mit einem Jahr in die Krippe gebe oder können wir vielleicht noch ein halbes Jahr warten? Wichtig ist natürlich auch immer, wenn ich die Möglichkeit habe, was ja bei uns ja immer ein bisschen schwierig ist, sich tatsächlich auch mehrere Einrichtungen anzugucken, ja, und auch zu gucken, fühle ich mich da als Mama wohl oder fühlen wir uns da als Eltern auch wohl? Können wir uns das vorstellen, dass, ich sag mal, fremde Personen mein Kind jetzt betreuen? Also kann ich diesen Personen noch wirklich vertrauen? Weil ohne Vertrauen geht es ja auch nicht. Grundsätzlich ist es immer wieder das Gleiche, dass man wirklich sagt, hört einfach auf euer Bauchgefühl. Ja, und wenn man dann auch sich dann dafür entschieden hat, dass man dann auch wirklich dazu steht und sagt, ja, und es ist auch völlig legitim, dass man sagt, ich bin einfach kein Mensch, der noch 2 Jahre zu Hause bleibt, weil ich nämlich sonst verrückt werde und ich dann noch fies gelaunt bin und dann kann ich mich auch nicht gut um das Kind kümmern. Ja, weil es heißt ja nicht nur, weil die Mama jetzt 3 Jahre zu Hause ist, dass sie auch glücklich damit ist, ja. Und wenn ich aber als Mama todunglücklich bin, dann gebe ich das natürlich auch an mein Kind weiter. Wenn eine Mama sagt, Mensch, ich brauche einfach morgens, wenn es nur 4 Stunden sind, ja, einfach mal einen anderen Umgang und ich muss mal wieder mit Erwachsenen sprechen und ich liebe meine Arbeit, dann ist das völlig legitim, dass man auch sagt, ja, dann geht das Kind eben für die Zeit in die Krippe. Und wenn ich mich da wohlfühle in der Krippe, auch als Familie und ich vertraue diesen Menschen, dann ist das völlig in Ordnung. Es muss halt nur jeder für sich selber entscheiden dürfen, ohne Bewertung. Und da sind wir noch ein bisschen von entfernt.
So unterschiedlich kann es sein. Zum Abschluss, Sabrina, welche grundsätzliche Botschaft hast du an die MAPAs da draußen? Was würdest du dir wirklich wünschen, dass die mitnehmen aus diesem Gespräch hier?
Also ich würde mir wünschen, dass wir wieder mehr den Fokus auf uns selbst richten und mehr auf unser Bauchgefühl hören, weil wir alle haben ein gesundes Bauchgefühl. Nur manchmal ist es ein bisschen vergraben durch diesen ganzen Social-Media-Dschungel und die ganzen Bücher und Ratgeber, die es gibt. Und dann vergisst man manchmal seine eigenen Instinkte. Und ihr seid alles großartige Mamas und Papas und glaubt an euch. Und ich bin mir sicher, ihr macht das alles richtig.
Wunderbar, das war ja ein ganz tolles Schlusswort von der Erzieherin und Familienberaterin Sabrina Dietz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und danke für das tolle Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Katharina, was nehmen wir aus dem Gespräch mit?
Ja, ich glaube, dass gerade in der allerersten Zeit mit dem Baby sehr viele Unsicherheiten bestehen. Und man neigt dazu, mal eben Google zu fragen oder in das Buch oder den Ratgeber zu gucken. Mhm. Und das ist schwierig. Ich glaube, man sollte eher auf sein Bauchgefühl hören, anstatt sich durch diese unzähligen Informationen zu wühlen. Und letztendlich kommt es immer auf einen selbst drauf an und auf das, was man für sich selbst als gut und richtig empfindet.
Und das ist oft gar nicht so richtig zu erspüren, ne? Irgendwann bei all den guten Ratschlägen, all den Ratgebern, Internetforen, weiß ich nicht, was es alles so gibt, gut gemeinten Kommentaren aus dem direkten Umfeld, weiß man ja irgendwann überhaupt nicht mehr, wo einem der Kopf steht, ne? Und schon gar nicht, was du gesagt hast, was das eigene Elternherz rät. Das gerät ja vollkommen in Verwirrung und wird überdeckt von all dem, was da auf einen einstürmt. Und das ist total schade, weil in der Regel, wie du schon sagst, spüren wir mit der Zeit ja schon ganz gut, was richtig für uns und unser Kind ist, wenn wir es eben zulassen, ne? Wenn wir uns trauen, uns von dem Druck von außen frei zu machen und in uns reinzuspüren, denn da liegt ja, und das ist der Witz an der Sache, ganz oft genau die richtige Antwort für unsere Fragen. Aber wenn wir uns nicht trauen, kommen wir halt nicht an die Antwort ran und dann wird es schwierig. Und deswegen finde ich das so toll, dass es Menschen gibt wie die Sabrina Dietz, mit der wir jetzt gerade gesprochen haben, weil die trägt ja so einen großen Teil dazu bei und die gibt ja Mut und die sagt ja immer wieder, hört auf euch. Hört rein in euch und traut euch, euch abzukoppeln von dem, was von außen kommt, weil es kommt nur drauf an, was ihr wollt und was ihr braucht. Achtet nicht auf den strengen Blick von außen, denn am Ende ist hier auch Mut zur Lücke gefragt, ne? Es muss ja gar nicht nach außen hin perfekt sein, sondern für uns nach innen passen. Das ist ja das Wichtige.
Ja. Und was man machen kann, wenn es weder nach innen noch nach außen passt, nämlich wenn das Kind wirklich ganz besondere Bedürfnisse hat und vielleicht sogar eine Neurodiversität aufweist. Mhm. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge mit der Expertin Alison Bailey. Alison ist Vorstandsmitglied im neu gegründeten Verband für Neurodiversität. Mhm. Sie ist Psychologin, Lehrerin und Coachin. Mhm. Und Mit ihr werden wir mal Fragen rund um das Thema ADHS, LRS, Autismus und andere neuronalen Abweichungen besprechen. Mhm. Wir wollen mal sehen, was es mit dem eh schon spannenden und teilweise ja echt anstrengenden Alltag einer Familie macht, wenn dann noch solche Herausforderungen on top kommen.
Das wird auf jeden Fall spannend. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen
Katharina
und Jessica.
Das war Mapas Mut zur Lücke. Ein Podcast von Katharina Rüth und Jessica Martin.